Der Brustring Talk, der VfB-Podcast, alles um unseren VfB.
Spiele, Personen und Geschichten. Herzlich willkommen zur 14. Episode des Brustring Talks. Ich bin Jasmin, bei Twitter bekannt unter @jasi21.6.
Hey, ich bin Benjamin, bei Twitter kennt ihr mich unter Tragisches Dreieck. Heute sind wir mal ohne Martin, das ist 500, der ist heute leider verhindert, aber wir schaffen es auch zu zweit bzw. zu dritt. Unser Gast heute ist nämlich der Sebastian, der sich heute am Tag nach Halloween, wir sagen, die Katholiken sagen dazu auch Allerheiligen, hat sich der Sebastian Zeit genommen für uns. Wir begrüßen ihn erstmal. Hallo Sebastian, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor.
Ja, hallo Benjamin, hallo Jasmin. Ich bin der Sebastian, bin 36 Jahre alt und ich bin eigentlich Schwabe, lebe aber seit 16 Jahren in oder um Karlsruhe. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch eingeladen worden zu dem Derby, zu unserem Derby-Sieg am Sonntag.
Passt zumindest, sagen wir es so. Vielleicht sagst du kurz, wie du denn Fan vom VfB geworden bist, beziehungsweise was so deine Beziehung zum VfB ist. Du hast ja schon gesagt, dass du aus der Gegend kommst. Das wird wahrscheinlich mit der Grund sein. Und wie man dich denn auch im Internet findet, falls man dich nachlesen will.
Also dass ich Fan des VfB bin, das habe ich eigentlich meinem Papa zu verdanken. Der ist nämlich HSV-Fan und hat nämlich in meiner Kindheit nämlich genau nicht auf mich eingewirkt, dass ich auch HSV-Fan werde, sondern ich habe ihn irgendwann, ich weiß nicht, ich war so 5 oder 6 Mal gefragt, was ist denn der nächste Bundesliga-Verein? Und dann hat er gesagt, VfB Stuttgart. Und dann war das der VfB Stuttgart für mich. Und dann waren wir, ich glaube, als ich 8 oder 9 war, auch zum ersten Mal im Stadion, VfB gegen HSV, 88 war das, ein 5:1 Sieg für den VfB. Und dann war die Entscheidung dann auch endgültig gefallen.
Im Internet findet man dich ja unter @SebSavard. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, woher kommt das eigentlich, dieses SebSavard? Hat das einen Hintergrund, oder?
Ja, durchaus einen Hintergrund. Also mein Vorname ist Sebastian. Das erklärt natürlich das Seb, das S-E-B am Anfang. Und Savard leitet sich ab von Denis Savard, Eishockeyspieler, unter anderem bei den Chicago Blackhawks. Das war eine zweite große Leidenschaft, die NHL, die fanden die Chicago Blackhawks. Und ja, als ich so Ende der 90er ins Internet gekommen bin, hat er noch gespielt und war da mein Lieblingsspieler. Und deswegen war der Savard eigentlich in vielen Bereichen mein Nick gewesen. Als ich zu Twitter kam, war dann Savard natürlich schon weg, deswegen haben wir einfach das Seb davor gesetzt, ja.
Okay, so, also dann reden wir heute mit Seb Savard Official. die Themen von heute, seit dem letzten Spiel, beziehungsweise seit unserer letzten Aufnahme, nicht seit dem letzten Spiel, sind 3 Spiele vergangen. Wir blicken einmal zurück auf 1860, ein Sieg gegen 1860. Dann eine Niederlage im Pokal gegen Borussia Mönchengladbach, wahrscheinlich erwartbare Niederlage. Und dann natürlich das große Highlight der letzten Woche, das ja auch ordentlich abgefeiert worden ist, vielleicht reden wir da nachher auch nochmal drüber, ist das Spiel gegen den KSC. Ja, dann wollen wir ein kurzes Zwischenfazit ziehen nach einem Drittel der Saison. Ist ja auch unglaublich, aber war es, ist schon ein Drittel der Saison vorbei. Wir wollen kurz noch auf Bielefeld schauen, unseren nächsten Gegnern, und damit übergebe ich auch schon an die Jasmin.
Das letzte Spiel, was wir noch nicht im Brustring-Talk besprochen haben, war das Spiel gegen 1860. Davor war die Niederlage gegen Dresden, das heißt, es war ja eher, war ich auch gespannt, wie die Mannschaft dann danach auftritt. Und eigentlich dann doch wieder ziemlich überraschend, wie ich fand. Wie hast du denn das Spiel erlebt, Sebastian?
Ja, gegen 60 war ich im Stadion. Das ist schon eine Weile her, 2 Wochen her. Muss ich gerade mal überlegen, wie das war. Also ich glaube, es war...
Also das Özcan hat in der 6. Minute das 1-0 gemacht nach Vorlage Mané, wo er den Ball nochmal vom Strafraum erobert hatte. Dann hat es 2-0 in der 80. Terodde gemacht, ebenfalls nach Vorlage Mané. Dann hatte Aitichek in der 36. mit dem Freistoß getroffen. Ja, genau, 2-1 ging es aus.
Ja, es hat natürlich wieder super angefangen und man hat sich so ein bisschen erinnert gefühlt an das Spiel gegen Greuther Fürth. Ne? Nach der 6. Minute schon das 1-0, dann kurz danach auch das 2-0. Gut, dann hat 60 da den Anschluss gemacht, aber ich glaube, danach war, ich habe es nicht mehr richtig im Kopf, das Spiel, aber es war glaube ich, dann auch relativ entspanntes 2-1 dann am Ende.
Ich muss zugeben, ich habe von dem Spiel jetzt gar nicht so viel gesehen. Ich habe es mir danach nochmal im Schnelldurchlauf sozusagen angeguckt. Es gab ja eine große Überraschung, auch eine viel gefeierte Überraschung vor dem Spiel, dass sowohl Terodde als auch Ginczek im Kader waren. Bei Terodde, finde ich, war das nur so eine halb große Überraschung. Er hat ja dann sogar noch getroffen. Die größte Überraschung war für mich, ehrlich gesagt, Ginczek, der dann auch im Kader war und der ja auch noch eingewechselt worden ist, kurz vor Schluss. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe eigentlich nicht mehr in diesem Kalenderjahr mit ihm gerechnet, ehrlich gesagt. Und ich glaube, viele andere auch nicht. Jetzt ist gut, dass er wieder da ist. Ich fand es eine mutige Entscheidung von Wolf, dass er ihn in dem Spiel 15 Minuten spielen lässt, wo es dann doch relativ spitz auf Knopf ja eigentlich noch stand. Mutige Entscheidung, hat aber ja dann zum Glück gepasst und ist natürlich eine schöne Randgeschichte. Vielleicht reden wir noch kurz über die Veränderung nach dem Dresden-Spiel. Pavard durfte nicht spielen, Klein durfte nicht spielen, Hosogai war verletzt, Maxim durfte auch nicht spielen. Das ist vielleicht die Personalie, über die wir jetzt noch kurz reden können. Rein kam übrigens Sunic, Asano, Terodde und dann eben Özcan. Sowohl bei Terodde und Özcan kann man sagen, hat Wolf ein goldenes Händchen bewiesen. Maxim berechtigt raus. Ist die Frage, die gebe ich jetzt gerne mal an euch auch weiter. Hat ja jetzt übrigens auch im Derby nicht von Anfang an gespielt. Und es ist mal wieder ein Trainer, der Maxim sträflich missachtet. Der, weiß ich nicht, Achter oder so, seit Maxim beim VfB ist, was ja auch ganz lustig ist. Aber es ist dann wohl doch nicht immer nur der böse Luukay gewesen. Fand ich an sich auch, ja, war ganz interessant, dass er jetzt wieder seinen Stammplatz sozusagen verloren hat. Was haltet ihr davon?
Also ich fand es gerade, also es wird begründet sein. Wir wissen nicht, was noch intern abgeht, wie er trainiert. Aber generell war es schon überraschend, weil er ja sofort im ersten Spiel Maxim wieder zurückgeholt hat. Und er jetzt ja auch nicht kompletten Mist gespielt hat und auch relativ schon gut getroffen hat oder viele Vorlagen gemacht hat. Vielleicht passt es auch nicht ins System, das er spielen wollte. Ja, aber schon überraschend, dass er für mich wieder das auf der Bank sitzt.
Also Maxim ist so ein bisschen schwierig. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hat noch nie ein gutes Spiel gemacht, wenn er in der Anfangself stand. Da tue ich ihm wahrscheinlich ein bisschen Unrecht. Aber so vom Gefühl her. Und seine besten Spiele hat er eigentlich immer gemacht, wenn er von der Bank kam, wenn er heiß war, wenn der Gegner vielleicht auch schon ein bisschen platt war, nicht mehr so Vollgas gegeben hat, nicht mehr so auf die Knochen dann ging. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, er ist einfach einer, der wertvoller ist, wenn er von der Bank kommt.
Ja, du bist ja nicht der Erste, der das so sieht. Das haben ja auch viele Trainer übrigens schon so begründet, wenn sie schwer dafür kritisiert worden sind. Dass sie eben nicht auf Maxim setzen, hieß es immer, ja, es ist halt ein Spieler, der kann von der Bank kommen. Das spricht jetzt aber auch nicht unbedingt für Maxim, muss man sagen.
Man muss aber auch sagen, wenn man sich erlauben kann, auch in einem Zweitligakader ihn nicht von Anfang an spielen zu lassen, auch wenn er dann vielleicht nicht so gut ist, wie er eingewechselt wird, haben wir dann doch eine relativ starke Offensive, gerade dass er nicht die ganze Zeit vermisst wird, bis er dann irgendwann reinkommt.
Ja, absolut. Ja. Und, also er wurde ja auch nicht vermisst. Und jetzt gegen Karlsruhe, wo er wieder nicht von Anfang an gespielt hat, hat der Trick ja sozusagen wieder funktioniert. Und er hat dann halt sogar noch ein Tor gemacht. Übrigens ziemlich abgeklärt, würde ich sagen. Das war schon eiskalt. Da hätte er auch, das hätte auch anders laufen können, aber hat er schon gut verladen, den Orleshausen.
Aber, ja, Entschuldigung. Gut verladen und vor allem auch die Schusstechnik danach war, war natürlich Zucker, weil er hat ja nicht nur Olleshausen verladen, sondern hat ja dann trotzdem noch einen Abwehrspieler, der auf der Linie stand, vor sich gehabt und hat den, ja, dem auch überhaupt keine Chance gelassen, da irgendwie an den Ball zu kommen, hat einfach unter die Latte genagelt. Muss man dann auch können in der Situation.
Ja, das war schon gut gemacht. Also es war ja insgesamt ein feines Spiel, aber jetzt greifen wir vielleicht schon vor. Ja, Ginczek eingewechselt, haben wir schon gesagt. Es war ein relativ ruppig, ist vielleicht übertrieben, aber Thomas Tuchel würde sagen, es war ein Männerspiel. Es gab 10 gelbe Karten insgesamt. 6-4 ging es aus in Sachen gelben Karten. Ja, ruppiger übrigens als das Spiel jetzt gegen den KSC, wo es, glaube ich, 5 gelbe Karten gab und zwar nur eine für den VfB, das war die für Großkreuz, ansonsten 4 für den KSC. Ja, wie schätzt ihr das denn ein? Ist die Härte in der zweiten Liga, wird es wirklich so sichtbar, wie man sich das vor der Saison gedacht hätte?
Also ich glaube nicht, dass es unbedingt die Härte ist, sondern ich habe das Gefühl, also dadurch, dass der VfB jetzt natürlich die absolute oder mit der Aufstiegsfavorit ist, gibt halt jeder Gegner Vollgas. Und jeder Gegner geht nochmal den Schritt mehr, um den Ball doch noch abzugrätschen oder um den Gegner doch noch irgendwie rauszudrängen oder und so weiter. Und ich glaube, das ist eigentlich der Unterschied, dass die Gegner viel mehr Aufwand betreiben gegen einen. Jetzt nicht unbedingt härter spielen. Ich fand, das Spiel gegen 60 war jetzt auch nicht, also es gab viele gelbe Karten, aber so wirklich hart war es eigentlich gar nicht, fand ich. Da hat der Schiedsrichter auch einfach, ja, da saß die gelbe Karte sehr locker, sagt man es mal so. Gegen KSC ähnlich. Da gab es so 2-3 Szenen, wo es ein bisschen härter zur Sache ging, aber das hat man in der Bundesliga eigentlich auch. Gerade gegen KSC hat man auch gemerkt, dass einfach, ja, der Gegner gibt einfach Vollgas. Und das ist definitiv eine Umstellung im Vergleich zur letzten Saison in der Bundesliga.
Ja, ich höre Nicken. Sagt der Kollege im Rasenfunk immer gerne. Und ich glaube, ich höre auch Nicken. Also ich habe mich gerade nickend gesehen. Gut, von eurer Seite noch was zu 1860 zu sagen. Sonst würde ich auch direkt zu diesem Pokalspiel unter der Woche weitergehen. Und zwar...
Gerne.
Und zwar haben wir da in Gladbach gespielt, was vielleicht der große Nachteil war. Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn man zu Hause im Moment gegen Gladbach spielt, dann hat man relativ gute Chancen, vielleicht auch als Zweitligist gegen Gladbach zu gewinnen oder zumindest was zu holen. Wie sieht denn euer Fazit aus? Also meinerseits würde ich sagen, die haben sehr ordentlich gespielt gegen Gladbach. Da gab es wenig zu meckern. Mir hat vor allem die Defensive gut gefallen, wo man doch recht geordnet war. Das klingt jetzt nach einem 2-0 vielleicht ein bisschen, also oder 0-2 aus Stuttgarter Sicht ein bisschen komisch, aber die Defensive war sehr gut und ich würde sagen, bis zum 1-0 durch Johnson übrigens in der 32. Minute, sah das doch sehr ordentlich aus. Da war der VfB mindestens gleichwertig, oder?
Ja, also man hat da nicht wirklich Unterschied gesehen. Sie haben sich gut geschlagen und was ich am Ende habe ich jetzt schon bisschen erwartet, dass man da verliert, aber aus meiner Sicht, also ich hing jetzt diese Saison nicht so an einem Pokal, dass man dann vielleicht nächste Runde ausscheidet, sondern dass man sich gerade auch auf die zweite Liga und dort den Aufstieg konzentrieren sollte, dass dann vielleicht doch mit den Spielern auch wichtig ist, dass man nicht noch irgendwann eine englische Woche hat, wenn es dann wichtig wird, am Ende des mit der Ende der Saison. Und ja, war nett, aber kann gut damit diesmal leben.
Ja, sehe ich ähnlich wie Jasmin. War ein nettes Spielchen, super mitgehalten, 30 Minuten lang, dann lag man hinten 0-1. Und dann finde ich es auch, also eins der wenigen Spiele, wo ich es dann wirklich auch in Ordnung finde, wenn man nicht wirklich alles gibt, um wieder ins Spiel zurückzukommen, weil es einfach viel wichtigere Spiele noch geben wird diese Saison und es einfach das große Ziel Wiederaufstieg gibt, das über allem stehen muss. Von daher fand ich, ja, war das dann nach dem 0-1, spätestens nach dem 0-2 dann einfach ein nettes Trainingsspielchen. Und ich fand es auch völlig in Ordnung, dass man dann, ja, ist ein hässliches Wort, aber dann auch abgeschenkt hat letzten Endes.
Man hat ja generell im Ganzen gesehen, wie das wie die Anreise schon ablief. Okay, das war davor schon von Luhukay auch mitbestimmt, auch budgetärmäßig, dass man erst an dem Tag morgens oder mittags anreist und dann abends gleich wieder zurückfährt. Sowas erlebt man heutzutage ja auch eher selten.
Ja, stimmt. Mit dem Zug, vor allem mit dem, so wie ich das gehört habe, mit dem Zug ja hin, das wurde ja groß breit getreten, und mit dem Bus zurück, das habe ich nicht so richtig kapiert.
Und die Uhrzeit vielleicht nicht mehr wirklich eine Zugverbindung,
ja, aber, von Düsseldorf. Das macht dann für mich kostenmäßig keinen Sinn. Da hätte man doch auch mit dem Zug, mit dem Bus hin, oder war der Zug wahrscheinlich so viel schneller, als der Bus gewesen wäre.
Du fährst nach Düsseldorf 2:30 im ICE und weiß nicht, wie lange du beim Bus fährst, wahrscheinlich 4,5 Stunden.
Okay, ja.
Kommst dann noch im Berufsverkehr vielleicht. Also so fahren die fahren ja normalerweise dorthin auch mit dem Zug hoch und dann mit dem Bus zurück, auch Dortmund letzten Saisons und Köln war, glaube ich, auch immer.
Okay, gut, dann haben wir da auch, dank Jasmin, mehr Einblick in die Bahnfahrkünste des VfB bekommen. Gut, also natürlich, Hannes Wolf hat ja auch davor gesagt, wir werden alles geben gegen Gladbach und wir fahren da natürlich nicht hin, um abzuschenken, aber ich glaube, davor war man sich beim VfB schon auch bewusst, dass es dieses Jahr andere Ziele im Fokus stehen, auch wenn ich mir sagen lassen habe, dass die nächste Runde dem VfB wohl ungefähr 600.000 Euro gebracht hätten. Weiß ich nicht, ob das eine Rolle gespielt hat.
Ja, aber das muss man halt dem gegenüberstellen, was ein Nichtaufstieg Schaden anrichten würde, ne? Und das ist ein Vielfaches von diesen 600.000.
Und 600.000 musst du dann ja auch wieder anreißen, sonst was noch alles. Spieler, wie heißt Bonus und so zahlen.
Ja, also gut, es hätte ja auch sein können, dass es ein Heimspiel ist, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, mit dem Ausscheiden gegen Gladbach kann man dieses Jahr so gut leben wie lange nicht mehr, dass man so früh aus dem Pokal ausscheidet. Und der Blick geht, das ist eine sensationelle Überleitung, der Blick geht jetzt, oder ging vielleicht auch schon in Richtung großem Derby am Sonntagnachmittag, 13.30 Uhr, wunderbare Fußballzeit. Herrliches Wetter in Karlsruhe, die Sonne lacht über Baden und große Polizeipräsenz, 2000 Polizisten waren da, das ist natürlich vielleicht auch traurig einerseits, andererseits hat es wohl sehr gut funktioniert, die Polizei wurde allseits gelobt von beiden Vereinen, auch übrigens von vielen Fans, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die haben gesagt, das hat sehr gut funktioniert und vielleicht das Positivste nach dem Spiel schon mal vorab, abseits des Sportlichen, ist, dass es doch bis auf einige Ausnahmen sehr ruhig geblieben ist. Es gab diese unsägliche Aktion mit dem verbrannten Fritzle. Sowas gehört sich nicht. Oder seid ihr der andere Meinung? Findet ihr sowas lustig? Fändet ihr es lustig, wenn es andersrum wäre? Also ich fände es auch nicht lustig, wenn, ich weiß jetzt nicht, was das KSC-Maskottchen ist, aber ich fände es auch nicht geil, wenn VfB-Fans ein KSC-Kostüm verbrennen.
Stimme ich dir zu, sehe ich auch so.
Ja, ich kann das nicht so richtig ernst nehmen. Also das, ich weiß nicht, was sie damit bezweckt haben, ob sie jetzt gehofft haben, dass die VfB-Fans davon tödlich beleidigt sind oder was. Ist mir ein absolutes Rätsel, so eine Aktion, was sowas soll. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung.
Ich glaube, das ging den meisten auch so. Das hat für mich so ein Niveau von den Dresden-Fans, die ich eigentlich generell eher schätze, aber die vor einiger Zeit mal einen abgetrennten Bullenkopf beim Spiel in Leipzig im Stadion präsentiert haben und sowas. Das ist halt einfach, ja, man kann lustige Sachen machen, man kann den Gegner veralbern, das finde ich alles gut, man kann auch die Fans veralbern, aber dann, wenn man sich ein bisschen im Kopf macht, ist es umso geiler, als wenn man da einfach irgendwas anzündet. Aber das ist vielleicht auch jetzt ein zu stark ins Detail. Schauen wir einfach mal kurz auf das Spiel schon mal. Es kamen zwei neue Spieler rein. Das waren Marcin Kaminski und Kevin Großkreuz. Bei Kaminski fand ich es am überraschendsten. Er gab sein Pflichtspieldebüt und hat dazu auch noch gleich auf einer sehr wichtigen Position gespielt. Da meiner Meinung nach aber wenig für Glanz gesorgt. Er war der defensive Mittelfeldspieler. Also Wolf hat auch umgestellt. wieder, ist wieder zurückgekehrt zu einem 4-1-4-1, hat er gegen, zuvor gegen 68 und gegen Gladbach hat er mit 2 Sechsern gespielt, jetzt mit Kaminski als einzigen Sechser und davor 2 Achter mit Zimmermann und Gentner. Ja, Terodde war, ist rausgekommen, wurde später eingewechselt und Klein ist auch aus dem, aus der Mannschaft geflogen. Habt ihr dazwischen irgendwelche Anmerkungen?
Also bei Kaminski war ich schon überrascht, weil man hat sich die ganze Zeit schon gefragt, wann er es doch mal spielt, weil er war ja doch als aktueller bzw. ehemaliger Nationalspieler, hat man schon was erwartet und weder Luhukay noch Wolf hatten bisher auch mal überhaupt eingewechselt. Klar, auf der Position wird man nicht so häufig eingewechselt, aber dann gerade im Derby ihn spielen zu lassen, schon stark, also auch das Risiko von Wolf einzugehen. Und Großkreuz war dann auch die Einwechslung wieder, fand ich, erwartet. Der wurde sich nochmal geschont, gegen Gladbach auch. Und klar, Großkreuz nicht im Derby spielen zu lassen, das hätte es nicht wirklich gegeben.
Ja, also zu Kaminski, da war natürlich auch überrascht, dass er sogar in der Anfangself dann stand. Fand es spannend, dass er ihn auf die Sechs gesetzt hat. Fand auch, dass, also es war ein sehr unauffälliges Spiel auf der Sechs, was es absolut nicht das Schlechteste ist, was man über einen defensiven Sechser sagen kann. Ich fand, das hat er eigentlich recht gut gemacht, was nur ein bisschen, also ja, wo ich, gut, das war jetzt sein Profidebüt für den VfB. Was jetzt noch nicht so wirklich rauskam, war seine Spieleröffnung, die ja angeblich seine große Stärke ist. Aber ich fand, er hat es sehr, sehr unaufgeregt und ohne großartig zu Kampfsau werden zu müssen, hat er da eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und vor allem in der zweiten Halbzeit dann, als er dann in die Innenverteidigung gerückt ist und Sunic da ersetzt hat, war das auch hervorragend. Klar hat beim KSC dann auch irgendwann dann die Kräfte nachgelassen, aber ich hatte das Gefühl, die Innenverteidigung war in der zweiten Halbzeit deutlich stabiler als in der ersten Halbzeit.
Sunic fand ich dann doch recht überraschend, dass er raus ist, aber dann auch mit der Umstellung, dass halt auch noch dann Terodde reingekommen ist, wo dann auch das, um gleich doch mal zum 2-0 sogar zu springen, dann gleich das Tor mit der zweiten, im zweiten Ballkontakt, nicht mal eine Minute nach der Pause zu machen, nachdem auch Asano mit wirklich schönen Tor, ich denke mal ein einstellter Standard, das 1-0 gemacht hat, wo man schon mal einen guten Start dann in die erste und auch in die zweite Halbzeit dann hatte.
Was habt ihr denn, wissen wir so generell, euer Eindruck vom Spiel? Also vielleicht war es auch zu sehr dem Spiel gegen Karlsruhe geschuldet, dass man da besonders draufblickt oder sich besonders freut oder mit vielleicht weniger zufrieden gewesen wäre. Aber meiner Meinung nach war das vielleicht das beste VfB-Spiel in der Zweitligasaison bisher. Also persönlich hatte ich so den Eindruck, mir haben sie auch besser gefallen als gegen Fürth, weil Fürth hat ihn einfach zu leicht gemacht und das heißt, sie hat doch schon anders, ganz anders reagiert. Und ich war auch überrascht, dass sie das so wirklich, es macht ja auch mal Spaß zu loben, so hervorragend angenommen haben wirklich und dann ein gutes Spiel aufs Feld gelegt haben, oder?
Ja, also das Spiel war gut, eben auch um trotzdem nochmal kurz aufs Derby zu kommen, unter dem Druck und diesen gewinnen müssen. Trotzdem bedacht gespielt, auch sich jetzt nicht groß anstecken lassen von der Atmosphäre und dem Druck, sondern das relativ, sag ich mal, ruhig dann zu Ende gespielt. Und eben auch wieder so ein Spiel, wo man einfach gerade sich nicht einfach nicht abschenken darf, auch einfach in der Hinsicht zum Aufstieg in die hoffentlich Aufstieg in die erste Liga wieder.
Ja, ich fand es auch, gerade wie Jasmin schon sagt, vor dem Hintergrund, dass es ein Derby war, dass der KSC wirklich hoch motiviert war, eigentlich ein sehr ordentliches Spiel. Wenn man dann im Block steht und noch nicht weiß, wie es ausgeht, dann gibt es immer einzelne Situationen, wo man denkt, oh Mensch, wieso verlieren die jetzt diese Zweikämpfe? Da gab es so 2-3 kurze Phasen, wo man das Gefühl hatte, ach, was ist jetzt schon wieder los? Aber das haben sie dann häufig dann auch spielerisch wieder dann richtig gut lösen können. Und von daher war das ein tolles Spiel eigentlich, würde ich fast sagen, ja. Und wer mir ganz besonders gut gefallen hat, war Insua auf links, der, auch wenn er diesen blöden Elfmeter verursacht hat, da kann er meiner Meinung nach jetzt nicht so viel machen, aber der hat glaube ich auch 2 Tore vorbereitet, war unheimlich aktiv, war fast schon, ja, Spielmacher geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber war glaube ich auch der Spieler mit den meisten Ballkontakten. Ein richtig gutes Spiel von ihm.
Ja, das stimmt. Er hatte die meisten Ballkontakte mit, ich glaube auch mit Abstand. Es waren, glaube ich, ich kann auch kurz nachgucken. Ich glaube, es waren 83 und zum Vergleich Großkreuz folgt danach mit 56. Also ja, du hast jetzt gerade angedeutet, dass du es ja im Blog verfolgt hast. Wir haben dich natürlich nicht ohne Grund eingeladen. Du wohnst in der Nähe von Karlsruhe und hattest die große Ehre, das Spiel anzugucken. Also angucken konnten es viele andere auch, aber du konntest es auch im Stadion angucken. Vielleicht berichtest du einfach so ein bisschen mal so einen Schwank. Wie war es denn so vor Ort? Ich meine, das Wetter war natürlich geil, aber mal davon abgesehen.
Ja, es war traumhaft. Also wie du schon sagst, also dass die Sonne scheint, war natürlich klasse. Es war letzten Endes viel ruhiger, als ich auch erwartet habe. So, ich kam direkt von der Arbeit, ich arbeite direkt in der Nähe da, ist 1 Kilometer zu Fuß zum Stadion, bin dann hingelaufen und also so viel Polizei habe ich bei dem Fußballspiel, glaube ich, noch nie gesehen. Was mich erstmal erschreckt hat, aber was sich dann auch rausgestellt hat, dass es einfach alles super organisiert war. Die Busse, die vom Bahnhof Durlach ankamen, von den Fans, die waren wurden direkt vor einem Block gefahren, in einem Bereich, wo gar kein anderer sein konnte. Also es wurde für das Stadion, wo es wirklich schwierig ist, die Fans auseinanderzuhalten, wurde das wirklich perfekt organisiert. Ich stand dann im E1, den fand ich extrem voll. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich bin dann eher so oben gestanden, wo ich dann auch so ein bisschen hinter mir dann ein bisschen Luft hatte. Ich mag das nicht so, in großen Menschenmengen zu stehen. Aber die Stimmung war super. Vorm Spiel gab es so ein bisschen Pöbeleien, weil ja auch, die Karlsruhe hatten ja so eine Choreo vorbereitet. Und da durften ja dann irgendwie so 30 oder so Ultras in den Innenraum. Die kamen dann, um da dieses Banner runterzuziehen. Die kam dann auch natürlich Richtung Block und da wurde entsprechend ein bisschen rumgepöbelt. Finde ich alles noch im Rahmen, alles ganz, ganz witzig, gehört da irgendwie auch dann dazu, dass man sich da so ein bisschen anmacht. Aber letzten Endes alles friedlich geblieben. Das Spiel selber hat riesen Spaß gemacht. Klar, vom Spielverlauf halt auch her, weil nie wirklich in Gefahr war, dass wir da als Sieger vom Platz gehen, relativ frühes Tor. Der Elfmeter dann, ja, dann wurde es nochmal ein bisschen, hat man so ein bisschen gedacht, so, was passiert jetzt? Kommt der KSC jetzt nochmal? Aber es war relativ schnell klar, dass da einfach, also entweder die Kräfte dann gefehlt haben oder einfach auch die spielerischen Mittel. Also da kamen dann viele, viele Flanken, viele Standards, die dann ins Aus geschlagen wurden, Pässe, die ins Leere gingen, weil vielleicht auch die Kraft gefehlt hat, den Sprint dann anzuziehen. Und da war dann relativ schnell klar, dass da eigentlich, wenn alles normal läuft, nichts mehr großartig passiert. Von daher war die Stimmung im Block natürlich super. Es hat riesen Spaß gemacht.
Wie ist das? Ich weiß nicht, es kann auch das Phänomen sein, dass einfach die TV-Mikros vorm Gästeblock positioniert werden. Aber es gab echt viele Bereiche bei einem Spiel, wo man fast nur die VfB-Fans gehört hat.
Ja, ist natürlich schwer zu beurteilen, wenn man selber im Gästeblock steht. Ich hab mir die gestern das Spiel nochmal angeguckt in voller Länge auf VfB-TV und hatte ich auch das Gefühl, dass das, also die VfB-Fans waren mindestens so laut, wenn nicht lauter oder aktiver als die KSCler. Gut, kann natürlich auch mit dem Spielverlauf dann zu tun haben, ne? Wenn man 0-2 hinten liegt oder wenn man dann das 3-1 kriegt kurz vor Schluss, dann gibt man als KSC-Fan da verständlicherweise dann natürlich auch nicht mehr Vollgas. Da gibt's natürlich nicht viel zu feiern. War die KSC-Fans, also ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr bei einem neutralen Spiel in Karlsruhe im Stadion. Aber da ist schon immer recht gute Stimmung. Die haben schon einen recht ordentlichen Support. das können sie schon auch laut sein.
Wie Ben schon ganz am Anfang gesagt hat, ist jetzt wirklich schon knapp ein Drittel der Zweitligasaison rum. Ging also für mich gefühlt schon deutlich schneller rum als erwartet. Was ist denn bis jetzt eure Überraschung der jetzigen Saison, das heißt personell, Spielweise, Auslastung des Stadions? Ja, sagen wir mal, Sebastian, fang du mal an.
Puh, das ist Überraschung der Saison. Also für mich ist die Überraschung der Saison eigentlich, dass wir jetzt einen Trainer wie Hannes Wolf auf der Bank sitzen haben und nicht den Jos Luhukay. Das ist vielleicht nicht das, wonach du jetzt eigentlich gefragt hast, aber das finde ich sehr überraschend, dass das so ein Tohuwabohu gab Anfang der Saison und dass wir jetzt trotzdem, glaube ich, mit einem sehr guten Duo dastehen, mit Wolf und Schindelmeiser. Das hat mich überrascht, dass es doch so. Also ich war nicht glücklich mit der Personalie Luhukay, ich war auch nicht glücklich, dass es keinen Sportdirektor gab am Anfang der Saison. Aber das hat dann letzten Endes so als Zwischenfazit doch ein recht glückliches Zwischenende sozusagen gefunden.
Also jetzt gerade auch wegen den Turbulenzen finde ich überraschend, dass man jetzt trotzdem so gut eigentlich dasteht. Auf, klar, man hat ein bisschen Rückstand, ist noch auf Braunschweig, aber man steht eben trotzdem auf Platz 2, trotz Trainerentlassung und was da sonst alles abging, 5-0-Niederlage und so.
Ja, es gab unheimlich viele Rückschläge, also sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Und trotzdem sind wir jetzt eigentlich im Soll, ne? Mit dem zweiten Platz, mit 22 Punkten jetzt aus 11 Spielen. Darauf lässt sich aufbauen. Und das, wie du schon sagst, wenn man bedenkt, was alles passiert ist, was für furchtbare Niederlage, also diese furchtbare Niederlage in Dresden, die jetzt noch gar nicht so lange her ist, und trotzdem steht man relativ gut da. Ja. Bisschen Glück gehabt vielleicht auch.
Ja, und wo ich auch jetzt bisher von beeindruckt war, ist generell von der Offensive. Es waren ja auch eher späte Verpflichtungen mit Mané und Asano, aber wir haben bis jetzt wirklich eingeschlagen und ohne die wüsste ich auch nicht, wo man es unbedingt stehen würde. Eben Tarotte, wo auch noch zwischendurch verletzt war, und auch generell ist die Offensive stark. Das teilen sich mehrere Leute bei den Topscorern. Die ersten Plätze, Maxim hat 6, okay, Gentner dann eher defensives Mittelfeld, 6, Özcan 6, Mané 5 Scorerpunkte, Terodde auch 4 und in Sua 4. Also wirklich, es ist nicht der überragende Stürmer, sondern jeder trägt das Teil dazu bei. Und eben mit den neuen Verpflichtungen, die Schindelmeister kurz vor Ende gebracht hatte.
Ja, wenn man sich vielleicht noch einen Spieler rausgreifen möchte, der mich vor allem auch überrascht hat, ist es der Mané. Der kam zwar mit einigen Vorschusslorbeeren da aus Lissabon, aber also auch ganz abgesehen von den beiden Toren, die er da in seinem Debüt gemacht hat, da in den ersten 10 Minuten oder 12 Minuten oder was es waren, der ist so unfassbar schnell, der ist so trickreich, der kann richtig gut dribbeln und vor allem auch, er versteht es auch nach hinten mitzuarbeiten. Also wenn es darum geht, einen Ball hinten zu erobern, zieht er genauso einen Sprint an, wie wenn es darum geht, einen Ball vorne hinterher zu jagen. Was, glaube ich, nicht selbstverständlich ist bei Offensivspielern. Den finde ich richtig, richtig klasse.
Das ist so der erste Spieler, der einem sofort einfällt, wenn man dran denkt, oder wenn man den Satz sagt, der ist eigentlich zu gut für die zweite Liga. Und also Mané ist deutlich zu gut für die zweite Liga. Ja. Das ist ja fast schon für die Gegenspieler eine Unverschämtheit. Und wenn der Torwart vom KSC, also Olleshausen, der ja auch relativ lange beim KSC ist, irgendwie dann beim SWR statieren muss, dass der VfB einfach auf einem anderen Level gespielt hat als KSCler, das ist schon so, dass man das jetzt langsam sieht, finde ich. Also dass da jetzt gegen KSC war jetzt das erste Mal, dass ich so das Gefühl gehabt habe, naja, die sind einfach gnadenlos, spielerisch gnadenlos überlegen und jetzt bringen sie es halt auch auf den Platz. Und ich glaube, es gibt kaum einen Gegner und es wird sich jetzt weiter so ziehen, das wird bis vielleicht Hannover kaum einen Spieler sein, wo die individuell nicht einfach auf jeder Position tatsächlich besser besetzt sind. Deswegen finde ich es auch schwierig, da so einen einzelnen Gewinner oder so festzustellen. Für mich war es Mané auf der einen Seite, der ist wahrscheinlich der große Gewinner davon, dass Luukay nicht mehr da ist. Dafür, also Luukay kann sich selber noch eine Ohrfeige dafür geben, dass er ihn nicht hat spielen lassen. Das ist wirklich unverständlich. Ja, und der große Gewinner ist für mich aber tatsächlich eher Özcan. Also es war irgendwie klar, dass er jetzt rangeführt wird an die erste Mannschaft auch. Für ihn ist natürlich auch ideal, dass sie jetzt in der zweiten Bundesliga spielen. Er hat auch die Vorbereitung mitgemacht und da sehr gut sich präsentiert. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er zum besten Vorbereiter wird zusammen mit Maxim. Also bisher zumindest. Und er macht es wirklich relativ abgeklärt auch. Also mir gefällt er sehr gut. Guter Mann.
Ja. Ja, und er hat eben das Glück, in ein gutes Team gerade zu kommen mit einem System, das Wolf jetzt auch erst aufbaut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Spiele Wolf jetzt da ist, aber es sind ja auch noch nicht so viele, dass der jetzt überhaupt mal auch seine Handschrift mit einbringen kann in die ganze Mannschaft.
Ja, und bei Özcan muss man natürlich auch das Alter berücksichtigen. Der ist, ich glaube, der ist noch keine 20, oder? Ich glaube, der ist erst 19.
19, ja, 19.
Und spielt also wirklich eine richtig, richtig gute Saison. Das habe ich auch überhaupt nicht erwartet vorher.
Ja, also vielleicht auch noch was Positives zu nennen. Ich finde, Gentner ist, ich weiß, es wird auch gerne immer noch auf ihn eingedroschen. Am Ende ist er da angekommen, wo ich ihn mir schon länger mal gewünscht hätte. Also ich finde, er wirkt fast beinahe wie eine Führungspersönlichkeit, was ihm ja jetzt nicht gerade wesenseigen ist. Oder eigen war, aber es finde ich fast der wichtigste Mann, so was den internen Zusammenhalt angeht oder was so die Struktur angeht in der Mannschaft. Könnt ihr mich auch gerne widerlegen, aber mir gefällt seine Rolle inzwischen sehr viel besser als in der ersten Liga.
Ja, also Gentner wird ja immer ganz heftig kritisiert nach Niederlagen oder wenn es überhaupt nicht gut läuft, sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht, aber was dann häufig vergessen wird, dass immer noch 11 Leute auf dem Platz stehen und dass auch wenn er Captain ist, dass er es nicht unbedingt derjenige ist, der jedem einzelnen Arsch treten muss, damit es wieder besser läuft. Da würde ich ihn gar nicht so sehr in der Verantwortung sehen, was man halt aber auch sehen muss. Er ist halt auch Captain, wenn die Spiele gewonnen werden. Und er führt diese Mannschaft halt auch, wenn Spiele gewonnen werden und es gut läuft. Und das sollte man ihm dann eben auch, also wenn man ihn schon kritisiert, wenn es nicht gut läuft, dass er nicht derjenige ist, der da den Antreiber spielt, sollte man ihn vielleicht dann auch loben, wenn es gut läuft. Und das kommt mir, also abgesehen von bei dir, es kommt mir häufig ein bisschen zu kurz bei Gentner. Der ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Spieler, auch, also nicht nur aufgrund seiner Tore.
Ich bin ja irgendwie immer noch so zwiegespalten. Ist gerade eben, ich habe noch das Dresden-Spiel im Gedächtnis, klar, stand er nicht allein auf dem Platz. Wirkt vielleicht einfach auch noch aus den letzten Jahren mit, wo klar, er war nie alleine schuld. Da gibt es genug Gründe beim VfB, die ja schon zigmal besprochen wurden, wieso das jetzt so weit kommen konnte. Aber er geht also immer noch nicht so gefühlt voran, wie man es sich vielleicht wünschen würde, aber ist die Frage auch, bei wie vielen Vereinen das wirklich so gibt, dass jemand so dann auch zuschaut, wie man es sich einfach wünscht. Da ist vielleicht auch dann Wunsch und Realität bei den Fans, gehen weit auseinander und auch bei mir, ich erwische mich auch immer dabei, dann das erste Mal dann auf Gentner zu schauen.
Ja, das ist aber auch eine Persönlichkeitssache. Man kann den Charakter von Christian Gentner halt nicht ändern. Der ist, wie er ist, und man kann ihn nicht zum lauten Leader machen. Das will er nicht. Das hat er auch schon öffentlich gesagt, dass er das nicht ist. Aber ich glaube, dass seine Stimme innerhalb vom Verein hat die schon ein großes Gewicht und innerhalb der Mannschaft. Und ganz ehrlich, sagt mir einen anderen Spieler im Kader, der der bessere Kapitän wäre.
Ja, da war es, ja, das Problem momentan und auch schon die letzten Jahre aus meiner Sicht eher, aber es wird auch einen Grund gehabt haben, intern im Verein, dass er sofort nach dem Abstieg verlängert wurde und auch klar als Kapitän gesagt wurde. Man hätte auch schauen können, ob man noch irgendjemanden extern findet, ein Großkreuz in den nehmen. Aber man hat sich sofort zu Gentner bekannt.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob Großkreuz ein guter Kapitän wäre. Der ist zwar einer, der versucht, Antreiber zu sein, aber ich glaube, zum Kapitän sein gehört einfach auch mehr als nur der Antreiber auf dem Platz zu sein. Den anderen, die anderen in den Arsch zu treten. Und da halte ich dann Gentner irgendwie für den, also ohne jetzt Kevin Großkreuz zu nahe zu treten, irgendwie für den cleveren, intelligenteren Typen, der da einfach auch eine Führungspersönlichkeit ist, auch für jüngere Spieler etc. Von daher halte ich ihn eigentlich dem Kader momentan einfach auch für den Besten, der den Job machen kann.
Genau. Was ich jetzt noch, um noch was positiv zu finden, bevor wir dann vielleicht zu den eher negativen Sachen kommen, war trotzdem die Stadionauslastung. Also es ging jetzt gerade auf Twitter die letzten Tage rum, dass der VfB einen höheren Zuschauerschnitt hat als jede Mannschaft in der ersten Liga in Italien. Und ja, also mich hat es überrascht, dass wir in der zweiten Liga so viel kommen. Klar, man gewinnt wieder, aber man spielt auch um beschissene Uhrzeiten. Wie habt ihr denn das erwartet und wie findet ihr die Stimmung bis jetzt die Saison?
Also ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass der Zuschauerschnitt mindestens 10.000 niedriger liegt, als es jetzt tatsächlich ist. Ich habe, glaube ich, auch getwittert nach dem Abstieg, dass immerhin nächste Saison am PSV nicht mehr so voll ist und man sein Bier schneller kriegt. Ja, Pustekuchen. War teilweise voller als noch zu Bundesliga-Zeiten. Ja, hätte ich überhaupt nicht damit gerechnet. Klar spielt da eine Rolle, dass Siege wahrscheinlicher sind, dass es das Spektakel vielleicht auch ein bisschen wahrscheinlicher ist. Trotzdem, ich meine, da kommen, ich weiß nicht, 40.000 Leute gegen Fürth, das ist nicht selbstverständlich. Das finde ich schon richtig cool.
Und wo ich vielleicht generell jetzt merke, oder ist auch diese Wertschätzung eben gegenüber, dass es jetzt mal wieder läuft und auch, also was ich einfach mal angenehmer finde im Stadion, ist jetzt nicht das Gebruddel und es einfach, ja, es macht wieder Spaß ins Stadion zu gehen, um dann auch nochmal auf das 1860-Spiel zurückzukommen, wo Ginczek eingewechselt wurde. Einfach das, also was mich immer noch am meisten überrascht hat, ist, dass die Haupttribüne auch von sich sofort aufgestanden ist, also zur Bank gelaufen ist. Einfach die Wertschätzung gegenüber allem und gerade nicht noch Banner, Stimmung gegen Vorstand, eventuell neuen Präsidenten, sondern auch jetzt gerade in der Vorbereitung auf den Podcast ist mir jetzt mal das erste Mal, glaube ich, wir das machen, war aber kein Thema neben dem Platz, wo man auch besprechen musste, sondern es geht gerade einfach nur ums Sportliche und das macht mir jetzt einfach eigentlich ziemlich Spaß gerade. Dann ja, schließen wir jetzt mal dann doch das Positive ab und schauen mal noch kurz darauf, was euch jetzt vielleicht bisher nicht so gefallen hat. Eure Enttäuschung der bisherigen Saison oder auch wer ist vielleicht der Verlierer im Kader für euch?
Was erstaunlich ist, dass immer noch Sunic sehr viel Spiele macht. Also mir tut's wirklich leid. Er ist eigentlich, glaube ich, ein ganz netter Kerl und seine Art zu verteidigen mag ich eigentlich auch. Die geht so ein bisschen in Richtung Niedermeier, der kann gut grätschen, ist ein richtig guter Kopfballspieler, aber ihm fehlt's einfach an Geschwindigkeit. Er ist einfach meiner Meinung nach zu langsam für den deutschen, also zumindest für die erste Liga definitiv und für die zweite mit den Ambitionen, die der VfB hat, eigentlich auch. Also seine Fehlerquote ist eigentlich geringer geworden, aber er ist nach wie vor meiner Meinung nach zu langsam für den Job in der Innenverteidigung, zumindest in der Startelf, wenn der Gegner auf jeden Fall wenn der Gegner mit schnelleren Stürmern auftritt. Und Was ich mich frage, wo ich euch mal fragen würde, was haltet ihr davon, dass der Pavard jetzt auch schon wieder auf der Bank saß gegen den KSC, obwohl er halt ja nur einmal jetzt ein richtig gutes Spiel gemacht und seitdem war es, glaube ich, auf der Bank?
Für mich kam das ein bisschen überraschend, aber das ist auch so das Einzige, was ich Wolf anlasste, aber vielleicht auch einfach, weil ich nicht beim Training bin, weil ich, also ich kann wirklich, es ist selten, dass ich das so denke, aber aus Sunic werde ich wirklich nicht schlau und ich verstehe auch nicht, warum er spielt. Weil, also ich, das ist, wenn es gut läuft bei ihm, dann ist es halt 0815 und es passiert nichts Schlimmes. Aber sonst passiert halt was Schlimmes, wenn es normal läuft. Und das, ich weiß nicht, das ist einfach für mich, ich habe jetzt das Gefühl, den zieht man halt jetzt noch ein Jahr in der zweiten Liga mit, weil er halt wahnsinnig teuer war, als man verpflichtet hat, viel zu teuer im Nachhinein. Und man ihn jetzt nicht losbekommen hat, angeblich hat Luga ja fest auf ihn gesetzt, was ich nicht glaube, das lag einfach dran, weil das ihn niemand für ihn interessiert hat. Und jetzt zieht man ihn halt in der zweiten Liga mit, aber ganz ehrlich, könnt ihr euch den in der ersten Liga vorstellen? Ich nicht. Und deswegen hoffe ich, dass man Pavard, um jetzt wieder den Bogen zu schlagen, langsam ranführt. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass er jetzt nicht mehr jedes Spiel macht. Mich wundert es zwar auch, aber vielleicht war das richtig, ihn jetzt gegen KSC nicht spielen zu lassen, weil die haben halt ordentliche Kanten vorne drin, Stoppelkamp unter anderem. Und da hätte, glaube ich, Pavard vielleicht körperlich ein bisschen Probleme gehabt. Und Sunic ist halt schon eher der Brechertyp oder derjenige, der einen Brecher auch brechen kann. Und das traue ich Pavard noch nicht so ganz zu.
Vielleicht weiß ja, Sunic ist irgendwie im Football ist es, glaube ich, so, die Specialty-Teams heißen die, glaube ich, ne, die so für bestimmte Spielsituationen dann irgendwie auf den Platz kommen. Das geht im Fußball natürlich nicht, aber wenn der Gegner keine schnellen Spieler hat, sondern eher kantige Stürmer, Terodde-Style, dann kann Sunic, glaube ich, schon der richtige Innenverteidiger, zumindest in der zweiten Liga sein, glaube ich. Aber er ist einfach dazu zu beschränkt, um tatsächlich dauerhaft eine Alternative zu sein.
Ja, solange er seine auch Fehler mal minimiert, was es die Saison ja schon ist. Und gerade, ich finde es halt, es ist schwerer, einen Innenverteidiger reinzubringen, weil entweder du lässt den eigentlich, wenn, von Anfang an spielen. Es ist nicht so, dass man sagt, er kriegt am Ende mal noch 10, 20, 30, 40 Minuten, sondern er spielt halt das ganze Spiel. Und also es wird einen Grund haben, wieso Wolf ihn nicht spielen lässt. Was bei uns vielleicht auch einfach noch im Gedächtnis ist, ist einfach der eine Pass von Pavard, wo man sich wahrscheinlich danach noch jeder 20 Mal angeschaut hat, weil der einfach so klasse war und man daran einfach, also ich jetzt immer als erstes denke, wenn jemand von Pavard spricht.
Ja, sonst Ausreißer nach unten.
Fällt mir auch nichts ein.
Ja, es gab so einige Sachen, die halt unschön gelaufen sind. Das sind aber eher, finde ich, also weniger Spieler, sondern tatsächlich solche Geschichten, wie halt diese ganze Personalie, beziehungsweise die Verstrickung Luhukay-Schindelmeise gelaufen ist. Da hat man einfach einen riesen Fehler gemacht. Man hat ihn jetzt halt korrigiert, oder Schindelmeise hat ihn korrigiert, sagen wir es so. Oder Luhukay hat ihn selbst mit seiner Abreise per Zug korrigiert. Ich weiß nicht, es gibt so einige, ich meine, Klein überrascht mich aber nicht, dass er jetzt außen vor ist. Es ist halt einfach, es hat er Klein, der kann mal auch nicht. Aber sonst, ich fliege auch so gerade im Gedächtnis so ein bisschen über den Kader so drüber. Ja, die Situation für Maxim ist wahrscheinlich für ihn persönlich negativ. Das ist vielleicht der erste, der mir noch einfallen würde.
Und was man generell, das war doch heiße, wo letztes Jahr hieß, der Beste auf der Position aus der zweiten Liga und jetzt außer in dem Club ein Spiel gespielt, gar keine Rolle spielt. Aber man hat halt eben jetzt gerade auch einen guten Kader und solange das so weit läuft, auch mit der Variation, die es im Kader gibt, eben mal Pavard spielen zu lassen oder nicht, passt es einfach momentan.
Ja, hätten wir auch nicht gedacht, dass wir das sagen, nachdem wie es zwischenzeitlich mal ausgesehen hat. So schnell kannst du. Dann blicken wir doch mal noch auf den kommenden Gegner. Der VfB spielt das nächste Mal am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr. Mal wieder am Sonntag 13.30 Uhr. Wunderbare Zeitpunkt. Dazwischen quasi noch Mittagessen. Oder direkt vom Doppelpass, den ihr hofft noch, um auf dem Stand der ersten Liga zu bleiben, könnt ihr sozusagen überschwenken auf die zweite Liga. Also es geht, vielleicht fahrt ihr auch einfach ins Stadion, das ist das Einfachste. Es geht gegen Arminia Bielefeld. Kurzer Blick auf die Situation. Der VfB ist jetzt Tabellenzweiter, 3 Punkte hinter Braunschweig auf einem direkten Abstiegsplatz und 2 Punkte vor Hannover 96. Arminia Bielefeld ist denkbar schlecht gestartet und ja, bleibt eigentlich auch dabei. Die sind so ein Unentschieden-Monster gewesen, lange Zeit mit 5 Unentschieden, aber eben auch erst einmal gewonnen und stehen folglich auf dem 17. Platz und liegt nur der FC St. Pauli überraschenderweise hinter ihnen. Wie blickt ihr auf das Spiel? Die Spieler haben jetzt ja gesagt, das ist viel wichtiger. Gut, das ist natürlich auch eine Phrase. Sowohl Wolf als auch die Spieler haben gesagt, das wichtigste Spiel oder das viel wichtigere oder schwierigere Spiel steht jetzt am Sonntag gegen Bielefeld an. Sei mal dahingestellt, das glaube ich eher nicht. Aber das ist natürlich auch so, um den Druck hochzuhalten und dieses Jahr nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wie seht ihr das Spiel und glaubt ihr, Wolf wird wieder die Aufstellung wechseln? Ist er so ein bisschen Rotationsfreund?
Puh, das ist schwer zu sagen. Bielefeld, sie haben jetzt auch am letzten Spieltag ihren ersten Dreier eingefahren gegen Sandhausen zu Hause, 1-0. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber könnte mir vorstellen, dass die dadurch vielleicht so ein bisschen wieder im Aufwind sind, aber letzten Endes ist ein Sieg natürlich Pflicht. Was Rotation angeht, vielleicht bringt er mal Pavard, vielleicht bringt er auch Kaminski von Anfang an in der Innenverteidigung, um das mal gegen einen leichteren Gegner zu Hause auszutesten. Aber das ist schwer zu sagen.
Ja, für mich auch schwer. Also das Grundgerüst hatte man ja. Ich denke, das wird auch weiter so bestehen bleiben. Terodde jetzt vielleicht wieder von Beginn an, je nachdem, wie die Verletzung sich jetzt entwickelt, aber wenn er jetzt schon wieder eine halbe Zeit spielen konnte, und am Ende einfach, denke ich, ein weiter wichtigerer Schritt, jetzt davon einem Karlsruhe-Sieg weiterzumachen, das weiterzuentwickeln und dann, also ich erwarte jetzt in den kompletten meisten Spielen keinen hohen Kantersieg, sondern einfach, dass man es dann sicher zu Ende spielt, dass man jetzt auch inzwischen nicht mehr zittern muss ab der 80. Minute, dass man weiß, dass man dann noch 1-2 Gegentore bekommt. Und ja, ich denke, solche Spiele sind auch wichtig, um für Wolf dann zu sehen, wie reagiert die Mannschaft dann jetzt, wenn der Druck vielleicht nicht mehr so hoch ist. Und auch mal es gegen solche Gegner, weil wir hatten jetzt eben auch Gladbach und KSC, was andere Spiele waren. Und jetzt ist es mehr mal wieder so langsam in den normalen Alltag der zweiten Liga zu kommen.
Ja, ich denke, jetzt wäre es mal wichtig, dass man in den Lauf kommt, tatsächlich, dass man auch mal so eine Serie hinlegt. Ich glaube, das wird allen gut tun. Und dann ist man halt in so einem, auf Neudeutsch Flow, glaube ich, auf so einem Hoch, das man dann auch durchziehen kann. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man sich bis zur Winterpause dann gut in Schlagdistanz oder da in der zweiten Liga ist es ja so, da geht die, soweit ich weiß, die Rückrunde schon in der vorm Winter mit 2 Spielen oder so los, aber vielleicht.
Nee, ich glaube, Würzburg ist das letzte Spiel. Also bei uns endet es genau in der ersten Liga. Die machen die Hinrunde noch im Januar fertig.
Okay, gut. Dann danke. Und aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es wichtig ist, dass wir dann zum Ende der Hinrunde quasi oben dran ist, am besten auf einem Aufstiegsplatz steht, ob jetzt Erster oder Zweiter ist, sei dahingestellt, aber zumindest dann in Schlagdistanz oder ja, innerhalb von Punkt, von einem Sieg dann zu einzelnen so einer solchen Platzierung steht. Ich denke, die Chancen sind jetzt, glaube ich, ganz gut. Bielefeld muss man zu Hause, denke ich, relativ klar schlagen. Wenn nicht klar, dann nicht klar, aber man muss die halt schlagen. Es wird wahrscheinlich nicht so einfach, dann da durchzubrechen. Aber wenn es 1-0 gefallen ist, dann wird es ein relativ lockerer und souveräner Sonntagssieg sein. Wahrscheinlich fliegt mir die Aussage dann bitter um die Ohren am Sonntagnachmittag. Aber so sehe ich es jetzt einfach mal. Ich bin jetzt ganz guter Dinge, dass es da eben mal jetzt einfach zu so einer Serie kommt, dass man vielleicht sogar Braunschweig noch abfängt über kurz oder lang.
Ja, man darf so ein bisschen gespannt sein, wie es jetzt gegen Bielefeld läuft, weil wir kennen ja unseren VfB und wir kennen ja die.
Ja.
Jetzt wurden 2 Spiele in Folge gewonnen wieder und es wäre eigentlich jetzt wieder an der Zeit, völlig unerwartet ein Spiel zu verlieren. Man darf gespannt sein. Das hängt wahrscheinlich auch jetzt sehr an Wolf, wie er jetzt die Spannung hochhält und wie er die Motivation hochhält, damit es am Sonntag da nicht in die Box geht. Wichtig wäre es vor allem halt auch, damit man, also mit 3 Siegen im Rücken fährt sich, glaube ich, viel einfacher nach Berlin. Dann in 3 Wochen ist es dann, als wenn man da jetzt eine unglückliche Niederlage zu Hause gegen Bielefeld noch irgendwie verarbeiten muss.
Das wäre natürlich der Klassiker, jetzt wieder ein bisschen zufrieden zu sein und zu sagen, jo gut, dann gewinnen wir jetzt gegen Bielefeld mit 10-0 und so wird es dann wieder auch. Das muss jetzt Wolf mal wirklich, da hast du recht, muss ihn den mal langsam aber sicher endlich austreiben.
Und auch nur gut. Den Fall, falls es schlecht laufen sollte, muss man dann einfach schauen, dass man sich von so Rückschlägen nicht mehr generell dann wirklich zurückschlagen lässt und dann wieder in den nächsten Spielen dann so weitermacht, wie die letzten Spiele waren. Genau.
Ja, so ein bisschen angedeutet hat sich das ja schon nach dieser 0-5 Niederlage in Dresden. Wäre eigentlich die typische VfB-Reaktion gewesen, jetzt wieder in ein Loch zu fallen für 3-4 Spiele, bevor man dann irgendwie wieder einen riesen Sieg, einen unerwarteten Sieg feiert. Und das ist genau nicht passiert. Ne? Man hat diese 0-5 Niederlage, glaube ich, ganz gut verarbeitet, hat dann jetzt 2 Siege, also wenn man das Pokalspiel mal außen vor lässt, 2 Siege in Folge eingefahren. Von daher macht es schon Hoffnung, dass sich da auch im mentalen Bereich so ein bisschen was verändert hat.
Ich ekel mich fast schon davor, wie sehr wir jetzt gerade abfeiern. Ich glaube,
das ist
die ultimative Abfeier. Aber es muss auch mal sein. Vielleicht tut es denen nicht gut. So wie ich die VfB-Jungs kenne, hören die natürlich auch alle unseren Podcast nicht. Gut. Auch dir, Sebastian, wird die Ehre zuteil, dass du unseren ultimativen Brustring-Talk-Fragebogen bekommst und die Fragen stellt dir Jasmin.
Genau. Die erste Frage an dich: Was waren dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV?
Also mein Highlight-Spiel ist, glaube ich, ziemlich eindeutig 2007 Auswärtsspiel in Bochum. Dass ich dort war, habe ich eigentlich einem anderen Twitterer zu verdanken. Der Hubilein heißt er. Der war damals noch in der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten im Forum aktiv und haben uns darüber gekannt und er hat dann irgendwie, ich glaube, 8 Wochen vor dem Spiel hat er geschrieben, so, jetzt hier Auswärtstickets für Bochum kaufen, da werden wir uns nämlich die Tabellenspitze erobern und danach Meister werden. Also es war zu einem Zeitpunkt, wo überhaupt nicht damit zu rechnen war. Und ich dachte mir, ach ja, klingt gut. Hab Auswärtstickets geordert und so kam es dann tatsächlich. Und Bochum war natürlich, also in emotionaler Hinsicht, das absolute Highlight meiner Fankarriere.
Wer ist oder war dein VfB-Held?
Ah, das ist schwierig. Also wenn ich einen aussuchen müsste, würde ich sagen Thomas Hitzlsperger. Also erstens Meisterkapitän 2007. Zweitens, glaube ich, auch ein unheimlich intelligenter Typ, ein sympathischer Typ, also ohne, dass ich ihn jetzt schon mal irgendwie persönlich kennengelernt hätte. die Art und Weise, wie er mit seiner Homosexualität in die Öffentlichkeit gegangen ist und so weiter, das finde ich wirklich klasse. Und ja, der sticht, glaube ich, einfach raus unter den vielen Spielern, die für uns schon gespielt haben. Jetzt nicht unbedingt sportlich, aber einfach so als Typ.
Welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gern nochmal beim VfB sehen?
Ja, auf die Frage habe ich mich gefreut. Jetzt werden nämlich einige Kinnladen runter auf den Tisch klatschen, schätze ich mal.
Marika ist nicht mehr aktiv seit ein paar Tagen.
Marika, also es geht, ja, geht
viel wichtiger. Dennis Berger ist seit heute nicht mehr aktiv. Er hat seine aktive Karriere heute beendet.
Wann hat er nochmal beim VfB gespielt? Der Name sagt
mir. Oh, schon sehr lange her. Das war Anfang der 2000er. Der war hauptsächlich in der Jugend. Da sagte mir noch was. Ich habe es nur zufällig gesehen, dass er heute bei Calcio Leinfelden Echterding seine Karriere beendet.
Okay.
Nee, ich würde sagen Philipp Kostic. Und zwar, um das zu erklären, ich habe die Frage jetzt mal nicht so verstanden, wer war der große Held, den man gerne nochmal aus Sentimentalitätsgründen nochmal beim VfB sehen möchte, sondern ich glaube, also ich halte Kostic für einen riesen Fußballer, ich glaube, der ist technisch stark, der ist schnell, ich mag seine Art zu spielen auch, geht er so ein bisschen in Richtung Mané, wobei Mané vielleicht noch ein bisschen mehr nach hinten arbeiten kann. Also ich halte ihn für einen großen Fußballer, der allerdings jetzt eine ganz schlechte Entscheidung getroffen hat mit seinem Wechsel zum HSV. Und ich würde ihn einfach mal gern in einer Mannschaft sehen, die funktioniert, die vorne mitspielt, die von einem klugen Trainer geführt wird, so wie wir es jetzt hoffentlich anhaben. Ich fände es einfach spannend zu sehen, wie eine Flügelzange Mané und Kostic aussehen würde. Es ist ein spannendes Gedankenexperiment, sagen wir es mal so.
Ja, und dann noch die letzte Frage. Vervollständige den Satz, der VfB im Jahr 2025.
Ja, der VfB im Jahr 2025 hat ausgegliedert, Anteile verkauft und spielt im Mittelfeld der Bundesliga.
Okay.
Das ist meine Prognose, weil ich glaube, also die Ausgliederung wird kommen, auch der Verkauf von Anteilen wird kommen. Aber ich glaube nicht, dass uns das wieder, zumindest wirtschaftlich gesehen und finanziell gesehen, konkurrieren lässt mit Projekten wie Leipzig oder wie mit Bayern München oder mit Dortmund, weil da einfach da stecken andere Sachen dahinter. Voraussetzungen, die wir hier in Stuttgart dann, glaube ich, zumindest sieht es im Moment so aus, nicht haben, nämlich einen Sponsor oder einen Mäzen oder wie auch immer das nennen will, der auch bereit ist, richtig Geld in die Hand zu nehmen, um sowas zu erzwingen, so wie in Leipzig zum Beispiel. Und das wird es in Stuttgart, glaube ich, nicht geben.
Okay, dann war es jetzt auch schon mit unserer 14. Episode vom Brustring Talk. Vielen Dank, Sebastian, dass du Zeit hattest.
Ja, ich danke euch, hat viel Spaß gemacht.
An euch hören auch, folgt ihm auf Twitter unter Sepp Savard. Genau.
Sepp Savard Official, bitte.
Natürlich, sorry, dass ich das vergessen habe. Dann noch, wo wir im Web zu finden sind, ist einmal auf Twitter @BrustringTalk, auch auf Facebook nach BrustringTalk suchen, auf unserer Webseite und natürlich auch bei iTunes. Wir freuen uns wie immer über Feedback, sei es positiv oder negativ. Habt ihr eine schöne Woche und wir hören uns dann bald wieder. Danke an Ben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.